man muss einfach offen bleiben und bereit auch ein bisschen zu experimentieren. Das haben wir auch immer getan. Wir haben auch immer versucht, Bilder zu produzieren, die mit analogen Systemen möglich waren.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wirtschaft kompakt. Mein Name ist Margit Skias und heute darf ich eine ganz besondere Frau begrüßen, Margot Muckidegen-Staudach, eine echte Pionierin der österreichischen Film- und Fernsehlandschaft. Vor 50 Jahren gründete sie gemeinsam mit ihrem damaligen Mann Günther Degen die Degen Filmproduktion, ein Unternehmen, das sich zu einer der erfolgreichsten privaten Filmfirmen Österreichs entwickelte. Mit Mut und unermüdlicher Leidenschaft hat sie sich als Frau in einer von Männern dominierten Branche durchgesetzt. Kürzlich wurde sie von der Wirtschaftskammer Salzburg mit dem Wirtschaftspreis Vicarus für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Mucki. Bevor wir mit den inhaltlichen Fragen starten, würde mich aber interessieren, wie bist du eigentlich zu deinem Spitznamen Mucki gekommen?
Zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ja, das Mucki, das begleitet mich tatsächlich schon ein ganzes Leben lang und stammt ursprünglich von meinen Eltern. Ich war offenbar ein sehr lästiges Kind, das immer dagegen redete und immer aufmuckte. Und so entstand das Mucki, vorher noch Muckerl und dann Mucki. Und das Mucki ist mir eigentlich geblieben bis heute. Und man sagt mir auch nach, dass ich immer noch aufmucke. Aber das gehört zu mir dazu.
Wie gesagt, du wurdest von der Wirtschaftskammer Salzburg für deine jahrzehntelange Pionierarbeit in der Filmbranche mit dem Salzburger Wirtschaftspreis Vicarus ausgezeichnet. Was bedeutet dir diese Ehrung persönlich?
Also ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass ich diesen Preis erhalten habe. Es bedeutet mir, dass ich vermutlich beruflich doch etliches richtig gemacht habe. 1974, als mein Mann und ich die Degenfilm gründeten, hatte keiner von uns gedacht, dass ich je ein 50-Jahr-Jubiläum mit der Degenfilm feiern würde. Nach so langer Zeit, unser Unternehmen in einem schwierigen Segment, nämlich dem der Medien, durchzulaborieren, war gar nicht so einfach. Vor allem, es sind ja doch viele Arbeitsplätze, die wir auch geschaffen haben. Und ein bisschen stolz bin ich schon drauf, dass wir heute nach 50 Jahren, über 50 Jahren, noch immer existieren und rund 25 Mitarbeiter fix von uns leben. Also es ist in dieser Branche schon besonders.
Dabei war dein Weg in die Filmbranche ja alles andere als geradlinig. Also ich habe in einem anderen Interview gelesen, wo du schilderst, du hast dich eigentlich bei der Auer als Stewardess beworben, hast dann dort abgesagt, weil dich eine Freundin zu einer Griechenlandreise eingeladen hat und du hast dich für Zweiteres entschieden. Kannst du uns vielleicht ein bisschen deinen Weg schildern und wann wurde dir klar, dass der Film deine Welt ist?
Ich überspringe einiges, aber ich bin tatsächlich ins kalte Wasser gesprungen. Und gesprungen auch nur deshalb, weil ich mich damals unsterblich in einen Kameramann, den Günther Degen, verliebt hat. Ich wurde engagiert für eine Skifilmproduktion, Die Flucht nach oben, die für die österreichische Seilbahnwirtschaft produziert wurde. Und ich als Skilehrerin wurde als Skiakrobatin gebucht. Ich wusste von der Branche so gut wie nichts. Ich hatte keine Ahnung, welche Berufsbilder diese Branche überhaupt hat. Salzburg und Medien war in den 70er Jahren, ja, da hat es keine Filmhochschule und gar nichts gegeben. Ich habe es auch nicht gewusst. Und in der Matura-Zeit hat niemand darauf hingewiesen, man könnte in die Filmbranche gehen. Als mein damals noch nicht mit mir verheirateter Mann mich gefragt hat, ob ich für einen leider kurzfristig erkrankten Tonmeister einspringen würde, für eine Amerikareise, habe ich in meinem jugendlichen Übermut natürlich zugesagt, weil zu der Zeit konnte ich natürlich alles.
Jetzt war das, ich glaube, so Anfang der 70er Jahre, als du da eben eingesprungen bist und dann eben geblieben bist, eingesprungen, um zu bleiben. Da war die Branche eben noch sehr von Männern dominiert. Wie ist es dir gelungen, dann als Frau dich in der Männerwelt durchzusetzen?
Es war tatsächlich überraschend. Die Emanzipation hat in der männerdominierten Branche nur sehr zaghaft Einzug gehalten. Es ging sogar so weit, dass in späteren Jahren, nachdem ich das, was ich tat, auch schon sehr gut konnte, von Kollegen in der Zusammenarbeit dezidiert abgelehnt wurde unter dem Titel Frau kann das nicht und das darf auch nicht sein, weil es ist eben ein reiner Männerjob. Frauen sind körperlich nicht in der Lage, es ist zu anstrengend, haben nicht die Kraft. Also es war eigentlich ein Privileg durch meinen Mann, dass ich in der Branche überhaupt Fuß fassen konnte. Und das war schon sehr erstaunlich, weil mir sind viele Dinge passiert, die man einfach nicht für möglich gehalten hat. Man wollte Frauen nicht.
Kannst du uns vielleicht da so ein Ereignis schildern?
Naja, in Kurzform, ich habe Ton aufgezeichnet, das ist ein Magnetband und da gibt es immer, die Kamera schaltet ein und die Kamera sendet ein Startsignal an das Tonband. Das ist ein Pieps, so nennt man das. Und dieser Pieps ist das Zeichen für den Schneideraum, um etwas synchron zu legen. Und wie man festgestellt hat, aufgrund meines Namens, dass jetzt von einer Frau Töne kommen, war allen klar, das geht nicht. Und man hat ihn manipuliert, den Ton. Das heißt, man hat den Pieps gelöscht, woanders eingesetzt. Somit ist es dann in der Chronologie dazu gekommen, dass man sich irrsinnig aufgeregt hat, der Ton ist asynchron. Wer war denn das, der das aufgenommen hat? Also es wurde wirklich bis zu mir zurückverfolgt. Dann gab es einen Riesen, ich war sogar, damals werde ich nie vergessen, bei Gerd Bacher. Ich musste zu Gerd Bacher, wie ich eigentlich dazu komme, sowas zu machen. Hatte aber dann Gott sei Dank von einem professionellen Tonstudio einen schriftlichen Beleg, dass das manipuliert wurde und das Originalband hundertprozentig passt. Also es waren schon Dinge, da war ich wirklich Kind vom Land, ich war auf sowas nicht vorbereitet. Aber ja, wir haben es durchgekämpft und es hat dann im Laufe der Jahre schon einige Kollegen gegeben, die schon auch dann auf meiner Seite waren und die mir dann auch geholfen haben, weil ich habe dann halt am Schluss auch bei den Salzburger Festspielen die Töne reguliert und gemacht. Also das war dann schon das Erfolgserlebnis da, aber der Ehrgeiz ist natürlich maximal angekurbelt worden.
Und du hast eben auch also dein Durchhaltevermögen auch bewiesen, indem es dann zur Trennung von deinem ersten Ehemann Günther Degen 2005 gekommen ist. Da hast du dich entschlossen, die Firma allein weiterzuführen. Was hat dir dabei Kraft gegeben oder dich angetrieben?
Also 2005 war mein Mann 64 Jahre alt. Er hat eigentlich keine große Lust mehr gehabt, die vielen technischen Veränderungen zu lernen. Es war so nicht so richtig seins und daher beschloss er, in Pension zu gehen. Für mich, 10 Jahre jünger, war klar, ich muss weiter tun. Außerdem haben wir damals ungefähr 15 Fixangestellte gehabt und es war für mich überhaupt kein Thema. Außerdem, die Beschäftigung, die ich tun durfte, war immer die Triebfeder für mich, das zu tun bis heute.
Wenn man jetzt so in die vergangenen 5 Jahrzehnte zurückblickt, hat sich die Technologie ja sehr rasant weiterentwickelt. Was war rückblickend die prägendste technologische Umstellung für dich persönlich?
Wenn ich auf die letzten 50 Jahre zurückblicke, dann gab es viele technologische Umstellungen. Die prägnanteste für mich persönlich war eindeutig der Übergang vom analogen zum digitalen Arbeiten. Das war nicht nur ein technischer Wandel, sondern ein kompletter Paradigmenwechsel. Früher war jede Aufnahme kostbar, Filmrollen waren endlich, Kameraleute mussten finanziell mitdenken. Das hat eine ganz andere Disziplin erfordert, als es heute tut. Man musste Entscheidungen, welches Bild mache ich, mit viel Bedacht treffen. Mit der Digitalisierung kam plötzlich diese unglaubliche Flexibilität. Mehr Material, sofortiges Feedback, schnellere Workflows. Aber gleichzeitig bedeutete das auch mehr Daten, mehr Optionen, mehr Verantwortung in der Postproduktion. Mhm. Und das ist schon ein großer Wechsel. Und das Digitale ist großartig. aber dieses haptisch fokussierte Arbeiten am analogen Film hat mich schon geprägt, keine Frage. Das ist nie verloren gegangen. Ich habe immer noch so diese gewisse Ehrfurcht vor dem Moment, den es gilt festzuhalten. Ein Kameramann früher wusste, nach 10 Minuten ist die Rolle zu Ende. Heute muss keiner drüber nachdenken, weil es kann Stunden dauern. Dementsprechend ist der Gedanke, wie zeichne ich auf und was zeichne ich auf, anders. Mhm. Weil wenn die erste Einstellung schiefgegangen ist, naja, ich kann eine zweite, dritte, vierte machen.
Und das war früher anders?
Naja, weil nach 10 Minuten war
es aus.
Das heißt, und das Material war teuer, das musste ins Kopierwerk, das musste erst alle technischen Wege durchlaufen, bis es am Schnittplatz ankommt. Und am Schnittplatz haben wir erst gesehen, war es gut oder war es nicht gut. Und wenn es nicht gut war, war keine Chance der Wiederholung. Jetzt kann ich jede Einstellung nach einem Interview, kann ich sofort reinschauen, kann mit dem besprechen, wie ist es geworden. Ich sehe es und kann sagen, okay, na, das könnte man noch besser machen und die ganze da capo. Mhm. Das war damals nicht möglich. Ne? Du hast nie gesehen, was du aufgezeichnet hast.
Und wenn du beide Arbeitsweisen vergleichst, was ist dir so lieber oder was ist besonders?
Ich glaube, alle, die noch mit dem Film gearbeitet haben oder gelernt haben, haben im Hinterkopf die Wertigkeit des Bildes. Und das steht schon an erster Stelle. Also Günther Degen war ein fantastischer Kameramann. Er hatte ein wirklich unglaubliches Auge, war wahnsinnig bingelig und penibel und hat wirklich entweder wirklich rasch reagiert, aber dann so gut reagiert, dass das Bild zu verwenden war. Oder er hat sich's angeschaut, bis er wirklich den Auslöser gedrückt hat, um das Bild so zu machen, wie es vom Licht her, von der Seite, von der Tiefenschärfe und passt. Also das sind schon heutzutage, ja, wir alle drehen mit Handys. Eigentlich laufen lauter Kameraleute auf der Welt herum. Alle haben ihr Handy und machen Bilder und bewegt Bild. Und ja, in unserer schnelllebigen Zeit, jeder zückt die Kamera, wenn ein Unfall ist, was eigentlich erschütternd ist, aber es ist so. Und im Best Case, manche von ihnen verkaufen dann Bilder, weil sie durch Zufall wo waren, wo was passiert ist, sei gut oder schlecht, und können selbst dieses Material verkaufen. Mhm. Also das hat sich schon sehr verändert.
Mhm. Und was braucht es dann, um als Filmproduktionsfirma gerade auch noch in Zeiten wie diesen zu bestehen, wo ja die KI längst Einzug gehalten hat?
Erstens braucht es eine ganz klare inhaltliche Vision. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Es stehen immer die Geschichten im Mittelpunkt und im Zentrum. Sie müssen relevant sein, sie müssen authentisch und emotional sein. Zweitens ist auch ganz wichtig die Innovationsbereitschaft derer, die es tun. Also es ist entscheidend, ob man sich auch öffnet für offene Erzählformate. Es ist nicht mehr so, wie es wir vor 50 Jahren gemacht haben. Die technischen Entwicklungen haben sich verändert, die dafür notwendigen Plattformen. Man muss einfach offen bleiben und bereit, auch ein bisschen zu experimentieren. Das haben wir auch immer getan. Wir haben auch immer versucht, Bilder zu produzieren, die mit analogen Systemen möglich waren. Wir haben gebastelt an Unterwassergehäusen, wir haben den Skispringern eine 16 mm Beaulieu-Kamera am Swadl mit Lassobandel gepickt, damit wir einen Bildausschnitt kriegen. Damals gab es noch keine Drohnen und damals noch keine Seilkamera, die mitfliegt. Also dem muss man auch in der Zukunft offen gegenüberstehen. Und ja, natürlich, die künstliche Intelligenz macht manchen Angst, aber sie ist nicht mehr wegzudenken. Sie gehört zu unserem Leben dazu und man muss sich dafür interessieren und öffnen. Also es ist ganz wichtig, weil gerade mit der künstlichen Intelligenz kann man so viele Dinge aufbereiten, von der Konzeption beginnend bis zur Vorvisualisierung oder in der Postproduktion, beim Einsatz von Grafiken. Es geht rascher, aber trotzdem ersetzt nicht die menschliche Kreativität. Mhm. Und das ist das, was wirklich wichtig ist. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, und das ist eigentlich das, worüber sich die Jugend den Kopf zerbrechen muss, du brauchst ein verlässliches Team, das gut ausgebildet ist. Und es ist immer eine starke Partnerschaft zwischen der Technologie, der Zeit und denen, die sie bedienen. Weil wenn ich sie nicht bedienen kann, kann das wunderbar modern sein, aber wenn ich nicht weiß, auf welchen Knopf ich drücken muss, damit ich diesen oder jenen Effekt erziele, nützt auch nichts.
Das heißt, also 50 Jahre Degenfilm hat schon immer auch geheißen, am Puls der Zeit zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, die eigenen Teammitglieder auszubilden, damit eben die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird.
Es war immer Durchhaltevermögen gefragt. Eine Filmproduktion ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und mit viel Herzblut, Leidenschaft und dem Willen, sich ständig weiterzuentwickeln.
Und ist auch kein 9-to-5-Job, den man so erledigt, keine 4-Tage-Woche.
Nein. Und auch keine Life-Balance.
Genau.
Die Work-Life-Balance, ehrlicherweise, wenn man das leben möchte, dann muss man einen anderen Job machen. Weil unsere Aufgabenstellung ist nicht von Montag bis Freitag zu erfüllen, sondern 365 Tage im Jahr. Und da ist es dann egal, ob es Weihnachten ist, ob es Ostern ist, ob es Geburtstag ist. Wenn man diese Grundbereitschaft nicht in sich trägt und nicht dann zum Jammern anfängt, dann ist man am richtigen Ort. Heißt jetzt nicht, dass man das ausnützt, aber es passiert nun mal. Und wir arbeiten halt manchmal länger als 8 Stunden, klar, es geht gar nicht, weil wir auch noch wo anreisen, abreisen. Also, aber wie gesagt, wenn das Team funktioniert, ist es großartig. Und Gott sei Dank habe ich so ein Team. Bin sehr stolz auf mein Team.
Du bist aber nicht nur stolz sicherlich auf dein Team, sondern auch auf deine Tochter Susanne, an die du ja Ende 2024 im wahrsten Sinn des Wortes eure Erfolgsgeschichte in die nächste Generation geführt hast. Was willst du deiner Tochter mit auf den Weg geben?
Stolz bin ich nicht, aber sehr, sehr dankbar. Ich bin dankbar, dass ich so großartige Mitarbeiter habe und Kollegen, die mich seit so vielen Jahren begleiten. Weil 50 Jahre alt zu werden mit einer Firma hat schon etwas. Aber es fühlt sich natürlich fantastisch an, dass Susanne, die jetzt 17 Jahre für Red Bull gearbeitet hat, meinem innigsten Wunsch Folge geleistet hat, im Zuge der 50 Jahre als neue Chefin der Degenfilm vorzustehen und zu kommen. Und das ist schon etwas, was mir große Freude bereitet. Und vor allem die Voraussetzungen, die die Susanne mitbringt. Sie durfte im Red Bull-Konzern so viele unterschiedlichste Stationen begleiten und lernen. Ja, eine bessere Chefin kann ich mir gar nicht wünschen. Und das macht mir schon viel, viel Freude. Und fühle ich mich auch sehr privilegiert, weil jetzt habe ich das Privileg. Ich darf noch arbeiten, aber ich muss nicht.
In welcher Rolle wirst du dem Unternehmen künftig auch noch zur Verfügung stehen?
Also ich kehre zu meiner Leidenschaft zurück, nämlich der des fiktionalen Bereiches. Ich habe in den Anfang der 2000er Jahre 2 Produktionen produziert, Paradies für Tiere, Paradies für Pferde, mit Michael Aufhauser, Ingrid Eiderbichl. Das waren sehr erfolgreiche Produktionen, die Paradies für Tiere wurde zeitgleich mit dem MDR gesendet und hat über 7 Millionen Zuseher damals erreicht. Von Salzburg aus ist es aber schwierig, in dem fiktionalen Bereich als Salzburger Produktion, zumindest damals, Fuß zu fassen, weil da gibt es eine sehr starke Konkurrenz. Aber jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ich die Zeit habe und dass ich etwas in Auftrag geben konnte, was ich auch getan habe. Und dieser Tage ist das erste Exposé fertig und haben wir jetzt in wenigen Tagen die Zusammenkunft, um das zu besprechen. Das wird eine Geschichte, die spielt in Österreich und in Namibia. Wir waren auf Begehung, sind schon relativ weit und vielleicht wird es was. Wenn es was wird, ist es großartig. Wenn es nichts wird, habe ich eine fantastische Zeit trotzdem erlebt und auch wieder großartige Menschen treffen dürfen.
Das heißt, du gehst auch irgendwo da wieder zurück, weil ich habe gelesen, du warst ja mit deinem Ex-Mann Günther Degen auch sehr viel international unterwegs und auf Reisen. Gibt es da auch wiederum ein Ereignis oder mehrere Ereignisse, wo du sagst, da denke ich wirklich gern zurück?
Das kann ich nicht sagen. Es sind zu viele.
Da gibt es dann einen eigenen Film darüber vielleicht einmal.
Es ist, wie gesagt, das ist das Schöne an dem Leben, das ich führen durfte und hoffentlich noch eine Zeit lang darf. Erstens bin ich wahnsinnig neugierig. Ich will immer alles wissen und ich will auch, egal wer es ist, ich höre gern zu, weil ich bin sowieso der Meinung, dass Menschen das Spannendste schlechthin sind. Menschen erzählen Geschichten, die du dir gar nicht ausdenken kannst. Und sie passieren tatsächlich. Und wenn man sie manchmal erzählen würde, dann sagt jeder, was kommst du mit, was für eine Geschichte kommst du denn daher? Mhm. Und es sind aber echte Geschichten. Mhm. Also ich reise wirklich nach wie vor sehr gern und sehr viel. Und der afrikanische Kontinent ist schon etwas, was mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ich war auch mit meinem zweiten Mann ganz viel in Nordamerika. Wir haben wunderbarste Erlebnisse. Also das ist in mir drinnen. Und solange es mir gut geht, werde ich das auch weiterhin tun.
Mucki, was waren so in der 50-jährigen Erfolgsgeschichte die Meilensteine von Degenfilm? Und welches Ereignis bildet für dich ein absolutes Highlight?
Schwierige Frage. Die Meilensteine waren natürlich die sich so schnell weiterentwickelte Technik. Der Wechsel von Film zur Magnetbandaufzeichnung, da wiederum der rasante Wechsel der Formate von U-Matic Lowband, U-Matic Highband, M2, Betacam, DigiBeta, HD. Und heute haben wir nur mehr diese winzigen Chipkarten, die vom Qualitätsstandard her inzwischen bei K4 und K8 stehen. Anfang der 80er Jahre war für uns ein besonderes Merkmal, dass wir als Privatfirma eigene Ü-Wägen produzieren ließen und für den ORF damals zum Beispiel unser erster Einsatz war der Fackeltanz anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele oder Live-Einstieg. Christa Fleischmann, die Chefin der Kultur damals, meldet sich von der Buchmesse in Frankfurt. Viele Fußballspiele, viele Eishockeyübertragungen, viele Sportveranstaltungen. Besondere Erinnerung für mich persönlich waren natürlich auch meine Salzburg-Blicke. Das ist das Pendant zu den Seitenblicken, die Fritz Urban, der damalige Intendant des ORF-Landesstudios Salzburgs, bei mir persönlich in Auftrag gab und die ich machen durfte. Ich liebte meine Sendung, weil es einfach großartig war. Dieser große, bunte Blumenstrauß an Persönlichkeiten der Menschen, die ich interviewen durfte. Es war einfach unfassbar spannend. Ob das jetzt Dirigenten waren, wie um ein Name-Dropping zu machen, Mutti, Abado, Zubin Mehta oder Opernstars wie Placido Domingo, Annette Trepko, Elisabeth Schwarzkopf, internationale Sänger wie Harry Belafonte, habe ich total in Erinnerung, weil ich bin nach diesem Konzert im Festspielhaus in die Dominikanische Republik geflogen und Harry Belafonte hat mir in der Garderobe Island in the Sun gesungen.
Ach, sehr
nur
schön.
Für mich, also es war unfassbar aufregend. Paul Anka, Bonnie Tyler, Chris Christopherson, das sind John Denver, wir haben, waren Co-Produzent von Sound of Christmas in den 80er Jahren, Julie Andrews, John Denver, Placido Domingo, King Singers. Ich bin einen ganzen Tag mit John Denver privat in Saalbach Skifahren gewesen, habe ihn in einer Form kennenlernen dürfen wie wenige. Ja, und dann geht es natürlich weiter. Larry Hagman, Schwarzenegger, ja, bis hin auch eine ganz intensive Zusammenarbeit, jetzt gerade aktuell mit Manni Sein Wittgenstein Sein. Ich war so ein bisschen ein persönliches Kamerateam für sie. Ich war mit ihr in Göttingen beim Steidl Verlag, wie sie das Buch herausgebracht hat, Mama Razza. Königin Sirikit, Sarah Ferguson, Tom Cruise. Also die Liste ist unerschöpflich und es sind wirklich nur ein paar Namen. Ja, und der Sound of Christmas ist sicher ein Meilenstein auch für die Firma, weil dafür hat Günter Degen damals den Emmy Award bekommen for Outstanding Camera. Also die Erinnerung auf ein Ereignis zu reduzieren, ist schlicht und ergreifend unmöglich. Es waren zu viele.
Ja, sehr schön. Jetzt sind wir auch schon zum Abschluss unseres Podcasts-Gesprächs gekommen. Ich darf dir jetzt noch eine sehr persönliche Frage stellen. Seit Jahren schwimmst du ja täglich und bei jedem Wetter im Almkanal. Was gibt dir dieses Ritual?
Ja, es ist ein Ritual. Es ist auch wahrscheinlich sogar ein Symbol einer Lebenshaltung. klingt für den ersten Schritt vielleicht eine Spur zu groß, nach mehr als es de facto ist. Aber man kann wahrscheinlich hineininterpretieren Eigenschaften von mir, wie wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann ziehe ich es einfach durch. Ich will es haben und auch wenn die Anmutung apostroph unterkühlt ist und frisch, es bedarf Durchhaltevermögens und Disziplin, es wirklich fast täglich zu tun. Und es hat mit Egoismus zu tun. Egoismus aus dem Grund, weil ich bin nie krank. Mein Immunsystem ist so gestärkt durch diesen täglichen quasi Kälteschock. Und ja, ich bilde mir ein, dass die Ziffer, die neben meinem Alter steht, dass ich der ein bisschen ein Schnippchen schlagen kann und somit Egoismus.
Vielen Dank, liebe Mucki Degen, für dieses inspirierende Gespräch und Einblicke in 50 Jahre Filmleidenschaft. Noch einmal herzliche Gratulation seitens der Wirtschaftskammer zum Vicarus für dein unternehmerisches Lebenswerk. Wir wünschen dir weiterhin viele, viele schöne kreative Projekte, neue Horizonte und natürlich weiterhin viel starke Schwimmzüge im Almkanal. Mein Name ist Margit Skias und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Wenn es wieder heißt Wirtschaft kompakt, der Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg. Ich wünsche dir und uns und allen da draußen eine feine Zeit.